Hallo und herzlich willkommen zu Fast Track, dem Notfall-Podcast. Diesmal mit einer Sonderfolge. Ich bin der Andi, bei mir ist wie immer der Sebastian.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist es mal hier morgen.
Ja, es ist ausnahmsweise mal morgen. Wenn man irgendwelche Störgeräusche hört, dann ist es der Regen bei mir, weil es stürmt gerade ziemlich.
Gut, in Stuttgart ist wie immer strahlender Sonnenschein.
Ja, und Smog halt. Nee, es ist ziemlich stürmisch. Ich höre schon Cedric meckern.
Okay, ich höre jetzt gerade nichts. Cedric, verzeih uns die mangelnde Qualität. Aber du rettest uns wie immer. Danke an dieser Stelle.
Vielen Dank, ja. Ohne dich wären wir verloren. Aber kommen wir zum Thema. Wir haben eine Sonderfolge schnell eingeschoben zu den neuen ERC-Guidelines. Diesmal sind wir wirklich richtig aktuell und wir haben einen prominenten Gast gefunden.
Genau, ich habe Martin Fandler, meisten ist der Name wahrscheinlich schon ein Begriff, interviewt. Martin kennen halt die meisten von Notfallmedizin, was es leider nicht mehr gibt. Aber er ist auch Mitherausgeber des Notfallgurus, auf den wir uns auch in dem Interview teilweise beziehen werden.
Ich finde, ein ziemlich gutes Buch ist und auch eine sehr gute Homepage.
Absolut empfehlenswert und vor allem die Homepage ist ja sogar gratis. Die App könnt ihr für 10 Euro kaufen, kleiner Werbeblock. Und wir werden bald auch unsere Linkseite nochmal aktualisieren. Ich glaube, wir haben den Notfallguru noch gar nicht draufgenommen, was dringend nachgeholt werden muss.
Ansonsten machen wir ja keine Werbung. Leider will ja niemand Werbung machen.
ganz kurz, wir packen euch noch einen zusätzlichen anderen Link neben dem Notfallguru in die Shownotes auch dieser Folge und einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge, die auch ganz bald kommt. Da werden wir auch ein paar Shownotes anhängen. Unter anderem ist da ein Thieme-Artikel drin, der bis zum 30. November gratis downloadbar ist. Danach ist er wieder hinter einer Paywall.
Genau. Ja, wenn man jetzt nach einer doch längeren Sommerpause berufsbedingt, hauen wir jetzt gleich zwei Folgen raus. Kurz hintereinander.
Genau. Wir holen alles auf. Aber ich würde sagen, reden wir nicht länger drum herum, oder?
Ja, das ist eigentlich mein Text, aber gut.
Okay, viel dann Spaß darfst du darfst das nochmal sagen.
Nee.
Und los. Ja, ich begrüße ganz herzlich Martin Fandler. Martin, das ist eine halbe Ewigkeit her, dass du bei uns im Podcast warst. Irgendwie Folge, ich weiß es gar nicht mehr, 11 oder sowas. Also ein Frühwerk zum Thema NIF. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
Ich kann mich erinnern und ich muss sagen, ich bin da fast naiv reingegangen und es war einer der intensivsten Podcasts. So viel habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, aber also die Fragen, da haben wir ein bisschen die Ohren geschlackert. Fand ich cool, war eine Challenge. Also ich bin gespannt, was heute kommt.
Ich glaube, heute wird es nicht ganz so dramatisch. Du bist so nett gewesen und hast direkt zugesagt, dass wir das Thema Neuigkeiten in den ERC-Guidelines kurz besprechen können. Also was wurde verändert? Die sind ja jetzt überarbeitet worden, ganz aktuell rausgekommen. Und jetzt direkt der Werbeblock für euch. Im Notfallguru gibt es schon, also ihr habt mehr oder weniger schon alle Neuigkeiten in eure Guidelines eingearbeitet. Ihr habt ein fantastisches Flowchart. Wir werden da auf alle Fälle auch drauf verweisen. Und wer möchte, kann sich ja direkt euer Flowchart für die heutige Folge, für diese Sonderfolge dazu nehmen, damit ihr wunderbar den Neuerungen auch folgen könnt. Ich glaube, das ist da ganz gut für geeignet, oder?
Ja, vielen Dank. Genau. Also wir haben uns einfach gedacht, Reanimationsflowcharts gibt es ja viele und jetzt mit aber wir wollten es ein bisschen anders machen, ein bisschen moderner machen und jetzt mit der neuen Leitlinie kann man ja vielleicht schon so ein bisschen spoilern. Dramatisches ist nicht passiert, aber so ein paar Entwicklungen gibt schon und so vielleicht die Kernbotschaft. Es gibt den Basic Life Support, also das, was Laien machen oder was man ohne Ausrüstung macht. Es gibt das, was zwar Advanced Life Support heißt, aber in Wirklichkeit das absolut basale Level ist von dem, was wir von trainierten Teams erwarten. Und dann gibt's was, da gibt's keinen richtigen Namen dafür. Man kann es jetzt High Performance Life Support oder wie auch immer man das nennen will, Expert Life Support oder wie auch immer nennen. Und das ist diese Art von Wiederbelebung, die wir jetzt im Notfallsetting, im Intensivsetting und ehrlicherweise auch in richtig gut trainierten prähospitalen Teams anbieten sollten. Also es gibt quasi noch mehr Abstufungen, mehr als nur Advanced Life Support. Und das haben wir zum Beispiel versucht, in diesem Flowchart abzubilden, zu sagen, hey, das sind die Basics, das muss immer laufen. Das ist der Advanced Life Support, da können ja Medikamente und das, was wir alles lernen, ne? Wann gibt man Amiodaron, wie viel Adrenalin und wann und so. Und was ist aber dieser High Performance oder diese erweiterten Maßnahmen? Und wenn ich es verfügbar habe, kann ich die quasi dann in meinem Kopf dann abhaken und sagen, okay, haben wir schon gemacht, oh, das ist noch zu tun. Und so ein bisschen als eine Mischung aus Flowchart und Checkliste. Und bunt ist es auch und schön zum Aufhängen.
Ich finde es genial. Ausrufezeichen. Vielleicht an dieser Stelle einfach mal ganz kurz erwähnt, wir sprechen heute über die Änderungen. Fairerweise muss ich auch gestehen, über die ERC-Guidelines haben wir nie eine Folge bisher gemacht. Folge 26 war es, haben wir mal über die AHA-Guidelines gesprochen. Falls ihr da irgendwas haben möchtet, lasst es uns wissen. Und dann bettel ich bei Martin, dass wir nochmal einen Zeitslot bekommen.
Ja, und das ist ja, also die richtigen Nerds können sich ja total jetzt in die Unterschiede wieder rein vertiefen, denn AHA und ERC haben dann doch wieder im Detail einen kleinen Unterschied. Jetzt würde ich mich auf die ERC-Leitlinien beziehen. Die große dramatische Unterschiede gibt es nicht.
Aber fangen wir doch mal an mit den Basismaßnahmen. Da gibt es ein paar kleine Veränderungen, spannende Veränderungen. Magst du uns die kurz vorstellen?
Auf jeden Fall. Also das Wichtige natürlich, das wissen wir, egal was wir für fancy Sachen machen, wir müssen richtig gut Thoraxkompressionen machen, wir müssen schauen, dass die Pausen so gering wie möglich sind, egal wie viel coole Interventionen. Wir müssen schauen, dass die Ventilation funktioniert. Also beide Fachgesellschaften gehen ein bisschen von diesem einfach nur drücken zurück. Ja, gerade im professionellen Umfeld muss ganz schnell und effektiv beatmet werden, und zwar ventiliert und oxygeniert und defibrilliert. Das ist irgendwie klar. Da hat sich auch nichts geändert. Wie gesagt, ein paar Feinheiten in der Formulierung. Aber was zum Beispiel interessant ist, und das macht das ERC, die AHA nicht, ist, dass man sagt, ab 3 Schocks sollte man drüber nachdenken, einen sogenannten Vector Change zu machen, also die Defi-Patch-Position zu ändern. Das kommt aus dieser Diskussion der Dual Sequence, ne, macht man 2 Patches, 2 Defis parallel mit verschiedenen Positionen. Aber die sagen zumindest eine andere Anordnung der Patches, weil man weiß, dass die leider oft nicht perfekt kleben, gerade im Erstangriff, nach 3 Schocks kann erwogen werden. Also jetzt nicht keine Pflicht, aber was finde ich, das habe ich früher noch nicht gemacht, nach 3 Schocks drüber nachzudenken, und das würde ich jetzt tun. Was noch dazu kommt, ist dieses Pre-Charging, auch das wurde schon bei vielen Teams schon gemacht, also das Laden des Defis, bevor man den Rhythmuscheck macht, ne? Also wir drücken, wir sagen, okay, jetzt kommt gleich Rhythmuscheck, ich lade schon mal hoch, sodass man nicht dieses Rhythmuscheck, wir wissen, es ist defibrillierbar, drück schnell weiter, ich lade, aufhören zu drücken und jetzt nochmal schocken, also aus diesen 2 Pausen eine Pause zu machen. Das ist jetzt auch als Option quasi drinnen, auch keine Pflicht, weil man sagt, da müssen die Teams halt entsprechend trainiert sein, und gerade jetzt in einem untrainierten Team kann das am Anfang zu Verwirrungen führen, gerade wenn dieser Defi so laut pfeift, ne, dann gehen ganz viele Leute so reflektorisch vom Patienten weg, und das muss man halt adäquat kommunizieren, dass man eben dann nicht doch die Pausen macht. Genau, das sind so die 2 interessanten Sachen bei
den... Ich glaube, das hat sich ja bei den meisten Teams aber sowieso schon eingebürgert, dass man schon während der Kompression lädt.
Stimmt, absolut. Ich glaube, am gefährlichsten ist, wenn da quasi 2 Teams aufeinandertreffen. Zum Beispiel die einen trainieren das und die anderen sind noch im anderen Modus. Jetzt trifft sich das NEF mit dem RTW oder die Rettungsdienstmannschaft kommt unter laufender Reanimation in eine Notaufnahme, die wieder anders trainieren. Und da kommen dann häufig die Verwirrungen. Der eine lädt schon mal, der andere, wenn er laden hört, dann sind die Hände weg und so. Also da gibt es so verschiedene Dinger. Da finde ich es gut, dass es jetzt zumindest drinnen steht. Aber wie du sagst, das gilt auch für viele andere Änderungen. Das sind Sachen, die oft schon gemacht wurden und jetzt einfach in den Leitlinien nochmal bestätigt wurden.
Aber die Double Sequence Defibrillation, haben Sie sich noch nicht getraut, die reinzunehmen, oder ist die Evidenz so schlecht?
Ja, das kann man unterschiedlich interpretieren. Soweit ich weiß, zum Beispiel die Kanadier haben es nämlich drinnen in den kanadischen Empfehlungen. Es gibt eine sehr laute Bubble, die sagt, Double Sequence ist total sinnvoll, man soll es machen. ERC und AHA sind aus verschiedenen Gründen da ist noch nicht überzeugt davon. Ich finde es auch ein bisschen schade, weil die schreiben, außerhalb von Forschungszwecken sollte das nicht routinemäßig gemacht werden. Man könnte auch sagen, kann erwogen werden, aber ist keine Routine an. Das wäre irgendwie charmanter gewesen, finde ich. da gibt's verschiedenste Diskussionen, woher das kommt, ob das jetzt auch herstellermäßig ist, weil manche Defis können das oder manche Hersteller sagen, unsere Defis können das nicht oder dürfen das nicht, dann ist Medizinprodukte Problem und das könnte natürlich dann auch gleich ein Industriethema sein, ne? Dass die einen sagen, ja, in den Leitlinien steht es drinnen, ihr müsst das machen, also müsst ihr unsere Defis kaufen und so. Also da ist viel dahinter. Die harte Evidenz ist natürlich gering, da gibt es ein paar kleine Studien, allerdings hochrangig publiziert und auch mit doppelblind. In der Vorstellung, wenn man sich da die Sessions anschaut von dem Kongress, da gibt es auch Aufzeichnungen, findet ihr sicher bei euch dann verlinkt und sonst bei uns auch, sagen beide von ERC und AHA, sagen, naja, wir wissen auch gar nicht, ob jetzt der Vector-Change den Unterschied macht. Also ist das Double Sequence deshalb erfolgreich, weil die zweiten Defi-Patches quasi woanders kleben? Oder ist es deshalb erfolgreich, weil insgesamt mehr, unter Anführungszeichen, Saft da drauf kommt, also mehr Power? Das weiß man nicht und die waren da ein bisschen zurückhaltend. Ja, gibt's eine wilde Diskussion. Ich heb's mir trotzdem auf für den Fall, wo ich einen habe mit persistierenden Kammerflimmern, bevor ich da jetzt irgendwelche Medikamente in den reinspritzen, noch additiv zum Amiodaron zum Beispiel, würde ich mir gut überlegen, ob ich nicht das einmal mache. Aber das ist jetzt meine Einzelmeinung.
Ja. Aber das mit dem Vector Change ist ja schon mal ein interessanter Aspekt.
Und vielleicht noch ein Satz, die Amerikaner zum Beispiel oder die viele von den Paramedic, rein Paramedic-Systemen haben natürlich klassischerweise nur ein Einsatzmittel am Ort. Also diese Variante, dass wir sagen, wir haben bei einer Reanimation eigentlich immer zwei, das ist natürlich dort nicht üblich. Es gibt schon auch in verschiedenen Systemen, aber die primäre Ambulance ist halt eine Ambulance mit einem Defi. Und dass man bei uns sagt, ja klar, haben wir zwei Defis. Es könnte natürlich bei den Amis wieder dazu führen, das heißt, Moment mal, wir brauchen jetzt zwei Defibrillatoren auf jeder Ambulance, weil das steht ja in den Leitlinien drinnen. Also da sind die schon vorsichtiger auch, gerade die AHA ist da ein bisschen konservativer und ein bisschen zurückhaltender.
Teilweise nachvollziehbar noch, ne? Vor allem, wenn die Evidenz so klein ist. Aber lass uns mal weitermachen, lass uns mal zu den Rhythmusstörungen übergehen.
Ja.
Da gibt es auch kleine Neuigkeiten.
Absolut. Auch eigentlich alles, was wir schon gemacht haben. Das Einzige, was jetzt wirklich relevant ist, ist, dass die Instabilitätskriterien, diese vier, die es immer schon gab, jetzt auch die Arrhythmien direkt nach ROSC, also eine fünfte quasi ergänzt haben. Eigentlich logisch, aber es ist nochmal niedergeschrieben. Nach ROSC ist natürlich schwer zu sagen, ob jemand synkopiert oder Herzinsuffizienzzeichen hat, sowie die klassischen Instabilitätskriterien. Also ist das dabei. Es wird jetzt häufig Procainamid empfohlen, also zumindest in der englischen Version. Das ist in Deutschland, soweit ich weiß, auch in Österreich und der Schweiz nicht verfügbar oder zumindest nicht zugelassen.
Ich habe versucht, noch rauszufinden, wie es in der Schweiz ist, habe es aber auch nicht gefunden.
Also, ja genau, ich habe das hat, mal schauen, ob das jetzt dadurch vielleicht auch mehr gepusht wird. Erfahrung klinisch habe ich damit natürlich keine. Und dann noch so kleine Sachen wie, dass man Atropin nicht beim AV-Block 2.2 gibt, weil das den Block verschlechtern kann. Das haben wir schon länger, das kann ich mir erinnern, hat der Klaus Fessele schon vor Jahren in irgendwelchen von unseren Videos oder irgendwo empfohlen. Aber jetzt ist es halt nochmal niedergeschrieben, dass man bei einer Tosat kein Amiodaron gibt und bei einer FBI-Tachiker, die auch kein Amiodaron ist, ist auch nichts Neues, aber ist nochmal niedergeschrieben, dass es auch mal schön in den Leitlinien drin steht. Das ist sinnvoll, aber jetzt für alle, die aktuell sind im Geschäft, nichts Neues.
Also jetzt steht einfach drin, was nicht mehr gemacht wurde.
Ja, zumindest, also das manchmal glaubt man ja in der eigenen Bubble, also mir geht's da auch so, denke ich mir, jetzt haben wir schon 10-mal irgendwie gesagt, dass man bei einer FBI-Tachykardie die keine Amio gibt und bei einer Torsade auch nicht, weil es im QT verlängert ist, im Fall der Torsade zum Beispiel. Aber dann sieht man trotzdem noch Leute, die sagen, oh, ist breit unregelmäßig, es gibt nur ein Medikament, zack, Amiodaron rein, weil es halt in den Leitlinien drin steht, ne, und die dann vielleicht auch zu Recht sagen, was interessiert mich irgendein fancy Paper. Also ich glaube, dass es in der Basis dazu führen kann, dass sich da was was tut bei den Leuten, die schon mitten im Game sind, für die ist nichts Krasses.
Und ich glaube, diesen Bubble-Aspekt, den dürfen wir auch wirklich nicht unterschätzen. Da stolper ich immer wieder drüber.
Ja.
Wie sieht es mit der Beatmung aus? Da gibt es ja jetzt erstmalig empfohlene Einstellungen.
Ja, auch da die, die man eigentlich immer gewählt hat, 10er Frequenz, irgendwie ein 6 bis 8er Milliliter pro Kilogramm Tidalvolumen, Piep 0 bis 5, steht auch jetzt mal drinnen. Die lange Diskussion, Reanimation Zero Piep oder 5er Piep, haben die sich elegant rausgekommen und haben gesagt, ja, 0 bis 5, also man kann sich alles aussuchen. Was interessant ist, ist zum Beispiel die Inspirationszeit. Die sagen Inspirationszeit 1 bis 1,5 Sekunden. Wenn ich das richtig gerechnet habe, ist das ja eine I2E von 1 zu 3 bis 1 zu 5, was schon irgendwie krass ist, ehrlicherweise. Ich hätte jetzt meistens 1 zu 2 oder so eingestellt, aber vielleicht auch nur reflektorisch und halt einen hohen Spitzendruckalarm oder hohen Pmax. Also auch nichts Neues, die Standard-Reanimationseinstellungen, die wir an unseren ganzen Geräten kennen. Vielleicht die I2E ist was Neues. Ja, aber auch zum ersten Mal eben mal irgendwo niedergeschrieben, das ist doch auch gut.
Gibt es zur Beatmung sonst noch irgendwelche Neuigkeiten?
Ein Detail, der auch spannend ist, bei supraglottischen Atemwegen ist explizit eine Igelmaske gegenüber dem Larynxtubus erwähnt. Und spannend, dass da jetzt zum Beispiel steht Igel gegenüber Larynxtubus und nicht Larynxmaske gegenüber Larynxtubus. Also das wirklich der, das ist ja ein Markenname. Also die Igel ist ja iGel oder wie auch immer, ist ja quasi ein Markenprodukt. Ob das so sein sollte, weiß ich nicht genau, aber zumindest, sagen wir mal, der Larynxtubus verliert weiter an Stellenwert, nicht nur bei den Kindern, sondern eben auch bei den Erwachsenen. Auch da gibt es ja wilde Diskussionen dazu, aber zumindest könnte ich mir vorstellen, dass Rettungsdienste, die jetzt flächendeckend noch einen Larynxtubus haben, das jetzt ein Push ist, da sich andere Mittel zu suchen. Und dass CO2-Messung Pflicht ist, ist, glaube ich, logisch, aber auch das ist wieder was, was vielleicht bei der Intubation hoffentlich mittlerweile kompletter Standard ist. Auch das passiert leider nicht immer. Aber auch bei supraglottischen Atemwegen oder bei Maskenbeutelbeatmung, dass man da einfach eine Cup-Note sich da dazwischen schaltet, dass das auch verfügbar ist. Lustigerweise zum Beispiel die AHA empfiehlt es nicht, weil die sagen, dass sie so viele Rettungsdienste haben, die keine Capnographie haben.
Okay.
Also wurde in dieser Session halt diskutiert, da sagt die ERC, sagt, naja, wir haben viel Advanced Life Support Leute und die AHA sagt, nö, wir haben viele Bereiche, die haben halt keine Kapnographie verfügbar und deshalb empfehlen sie es nicht.
Bei den Anführungszeichen besonderen Umständen gibt es auch diverse kleine Veränderungen. Also gerade bei der Hyperkalämie direkt zu Beginn.
Genau. Das hat mich tief getroffen, weil in der Eminenz und in der Erfahrung das Calcium sehr wohl was bringt. Zumindest verändert es die EKG-Morphologie. Ob das jetzt das Outcome verändert, weiß ich natürlich nicht. Aber wenn man schon mal sieht, wenn jemand mit einem Kalium von 8 irgendwas einen AV-Block 3 hat und du spritzt dem das Calcium und dann geht der AV-Block weg und die QRS-Komplexe werden schmäler, dann hat man ja schon das Gefühl, dass das wirkt. Die Evidenz im Rahmen der Reanimation ist aber quasi null, muss man ehrlich sagen. Also da gab es jetzt noch mal ein paar große Arbeiten, Diskussionen dazu. Das tut mir im Herzen weh, aber so ist es halt. Trotzdem haben sie gesagt, also die Evidenz ist gering, aber bei Reanimation unter Hyperkalämie soll man trotzdem Calcium geben und in dem Rahmen auch ein Natriumbicarbonat, das man sonst nicht routinemäßig geben soll. Das war bei uns aber nie das Problem. Das haben die Amerikaner relativ exzessiv gemacht, wohl Calcium und Nabi bei jeder Reanimation irgendwie reinschütten. Da gab es ja schon lange Daten, dass das nicht gut ist. Genau. Trauma-Reanimation hat sich nicht wirklich was verändert. Da ist nochmal die Rolle vom Adrenalin bisschen zumindest diskutiert worden. Früher stand es ja gar nicht drinnen, ob man Adrenalin gibt oder nicht. Jetzt steht, es kann gegeben werden, auch wenn es keine Evidenz dafür gibt. Thorax-Kompressionen haben Nachrang gegenüber den Maßnahmen. Da habe ich einen tollen Artikel, vielleicht könnt ihr den auch verlinken, von Formina, von Michi Eichinger aus Graz gelesen, der sich da wirklich total tief mit dem Traumareanimationsbereich beschäftigt hat. Und er sagt, natürlich geht es auch darum, was die Ursache ist. Also ein Traumaarrest von einer Messerstichverletzung, thorakal, ist was völlig anderes, als wenn jemand hypoxisch stehen bleibt, weil es mit dem Kopf gegen die Tunnelwand haut als Motorradfahrer und diese Brain Impact Apnea hat. Weil wenn man die Brain Impact Apnea, der also einen hypoxischen Arrest eigentlich hat, im Rahmen, also durch ein Trauma ausgelöst, wenn man den nicht drückt, dann hat der wahrscheinlich ein schlechtes Outcome. Da lohnt sich die Herzdruckmassage schon. Bei jemandem, der eine Perikardtamponade hat oder wo ein obstruktives Problem ist, dann lohnt sich die Herzdruckmassage nicht. Also das ist so ein bisschen differenzierter jetzt als beim letzten Mal. Schön für alle, die sich damit beschäftigen.
Aber ich sage jetzt mal, um es nochmal so ein bisschen einfacher zu halten, Regel Nummer 1 nach wie vor, stop the bleeding, und dann schauen wir weiter.
Genau, und jedes penetrierende Trauma zumindest oder eigentlich quasi jedes Trauma braucht einen Ausschluss oder eine Behandlung von einem Pneumothorax. Das heißt, wenn ich eine echte Traumareanimation habe, wo ich vermute, das ist ein traumatischer Arrest, dann muss ich entweder das zum Beispiel sonografisch ausschließen, dass da ein Pneu ist, oder der braucht beidseitig eine Entlastung, bevor ich da aufhöre. Außer ich erkenne, dass der nicht überlebbare Verletzungen hat, weil doch der Kopf irgendwie fehlt oder irgendwas ganz Schlimmes ist, aber ja.
Und Reboa ist doch nicht so cool wie gedacht, oder?
Ach, Reboa ist wahrscheinlich insgesamt ein cooles Tool, aber die letzten Untersuchungen haben eher negative Ergebnisse gebracht, sodass es zumindest auf Leitlinienebene zu Recht, glaube ich, abgewertet worden ist. Das ist eher was, wo man nochmal erforschen muss, was sind die Leute, wo man wirklich was reißen kann damit. Ich glaube, das ist eher so eine Einzelfall-Special-Aktion, als dass man jetzt sagt, man braucht auf jedem Neff oder auf jedem Hubschrauber irgendwie eine Reboa oder in jedem Schockraum. Vielleicht in jedem Schockraum vom Traumazentrum.
Schwangere.
Ja, die 5-Minuten-Regel, die 5-Minuten-Empfehlung ist beim ERC raus. Also wo man gesagt hat, nach 5 Minuten müssen die alle sektioniert werden, weil man gesehen hat in den Studien, dass die 5 Minuten keine harte Grenze sind, die man irgendwie verteidigen kann. Die AAA hat die weiter drinnen. Die Daten sind super schlecht. Die Daten, die es gibt, sagen, die Frauen sterben fast immer. Es ist total schlimm, aber ist so, also in diesen Fallserien. Aber die Kinder überleben gar nicht so selten, gar nicht so schlecht. Also in diesem unfassbar worstigen Worst Case würde man einfach sagen, so schnell wie möglich Notsektio. Und der frühere Satz, man versucht nur die Mutter zu retten, den muss man wahrscheinlich, das ist jetzt nicht Teil der Leitlinie, aber so die Evidenz, die dahinter liegt, muss man wahrscheinlich so anpassen und sagen, es geht tatsächlich auch ums Kind. Und da macht natürlich eine Sektio und eine hochqualitative Reanimation mit Uterus, Seitenlage und so weiter Sinn. Aber diese 5 Minuten sind nicht mehr so, also sind nicht mehr apodiktisch. Es müssen 5 Minuten sein, danach ist alles vorbei.
Also aber eigentlich auch keine richtige Veränderung, wenn man ehrlich ist.
Nee, nur so ein bisschen differenzierter, bisschen smarter, muss man sagen, formuliert. Finde ich gut.
Bei der Anaphylaxie hat man auch nur minimal an den Medikamenten rumgeschraubt, wenn ich das richtig betrachte.
Stimmt, aber das ist mein persönliches Highlight. Denn also Adrenalin wird weiter betont, aber es steht, dass Prednisolon nicht mehr routinemäßig empfohlen ist. Und das ist schon, also natürlich ist das so ein kleines Herumgenörde, aber dass man auch auf Ebene dieser Leitlinien so weit ist, dass man sagt, liebe Leute, wenn jemand eine Anaphylaxie hat und damit muss er keinen anaphylaktischen Schock haben, sondern eine systemisch allergische Reaktion, dann kriegt der Adrenalin IM und dann ist das Prednis nicht notwendig oder zumindest nicht dringlich notwendig. Dieses schnell, schnell, schnell aufziehen und reinspritzen ist total egal. Und auch der H1-Blocker hilft halt nur für die Hautreaktion und kann noch eine Hypotension haben, wenn man das dem dann nervös irgendwie innerhalb von 2 Sekunden reinballert. Deshalb finde ich eine schöne Anpassung. Auch das wieder was Leute, die jetzt so literaturmäßig da irgendwie weit sind und sich da irgendwie damit beschäftigen, eh schon lange machen. Aber vielleicht auch zur Überzeugung so der breiten Masse nochmal.
Gut, also macht ja irgendwie alles Sinn. Das ist
Finde ich auch. Philipp, mein Kompagnon aus Nerdfamilien und Notfallguru-Zeiten, feiert das ja total. Der freut sich total darüber, dass das Prednis nicht mehr so wichtig ist.
Dann freuen wir uns für ihn jetzt nochmal doppelt mit. Wie sieht's denn jetzt bei der Hypothermie aus, um direkt zum nächsten Punkt zu kommen?
Ja, und das ist auch wieder so ein kleines Detail, das mir am Anfang noch gar nicht aufgefallen ist. Das kam sogar von einem Kollegen, der dann die Leitlinien da in dem Teil nochmal genau durchgelesen hat. Früher hieß es ja unter 30 Grad keine Medikamente und erst dann danach mit doppelten Intervallen, also was das Adrenalin betrifft. Und jetzt wird gesagt, also weil es halt unter 30 Grad wahrscheinlich kumuliert und dann irgendwo mal einfach nur mehr Schäden macht. Diesmal wird jetzt empfohlen, dass unter 30 Grad eine einmalige Adrenalingabe erfolgt. Und dann aber nicht mehr, bis man eben 30 bis 35 Grad hat, dann wieder die doppelten Adrenalinintervalle. Ist mir am Anfang auch nicht aufgefallen. Kenne ich jetzt auch keine Evidenz dazu. Ich denke, das ist jetzt ein eher Expertenempfehlungslevel. Da gibt es auch einen neuen Algorithmus zum Thema Lawinenrettung und so, basierend auf den europäischen Empfehlungen. Ja, das sind so ein paar Details. Aber eben diese einmalige Adrenalingabe kann man sich merken, Körperkerntemperatur unter 30 Grad.
Fällt dir jetzt zu diesen besonderen Umständen noch irgendwas Wichtiges ein, was wir vergessen haben?
Nee, eigentlich nicht. Außer man ist jetzt in irgendeinem Spezialbereich Dialyse, Herzkatheterlabor und so. Dann kann man nochmal nachlesen. Da gibt es jetzt teilweise relativ explizite Algorithmen. Aber für unseren Bereich, sagen wir jetzt mal die breite Notfallmedizin, ist da jetzt, also zumindest soweit ich es gesehen habe, jetzt nichts mehr Wildes, wo man sagt, man muss mal was ändern.
Es gibt noch ein paar Änderungen bei den erweiterten Maßnahmen. Also, dass man zum Beispiel frühzeitig invasive Blutdruckmessung.
Ja, das genau, da wurde ich auch schon einmal so leicht kritisch gefragt deswegen, weil dieses frühzeitig ist unsere oder meine Interpretation. Was sagen die? Die Leitlinien sagen, man sollte einen Zielblutdruck über 30 mm Hg diastolisch anstreben. Wie kommen die da drauf? Da geht es um die Koronarperfusion, die erst ab einem gewissen diastolischen Druck quasi gegeben ist. Und wenn man die Koronarien nicht perfundiert im Rahmen der Reanimation, dann weiß man, dass das Outcome halt super schlecht ist, weil das Herz halt stirbt. Wie kann man diesen diastolischen Wert messen? Nur bei invasiver Blutdruckmessung. Und also, wenn ich eine effektive Reanimation will oder diese Möglichkeiten habe, dann hilft mir der invasiv gemessene Blutdruck. Und eine Reanimation muss halt frühzeitig quasi hochqualitativ sein, weil wenn ich das nach einer Stunde mache, ist auch schon egal. Also wenn vorher die Maßnahmen nicht effektiv waren. Heißt, daher kommt die Interpretation frühzeitig invasive Blutdruckmessung. Ich finde tatsächlich auch, also so aus der Erfahrung aus dem Schockraum und teilweise auch aus dem Rettungsdienst in Graz zum Beispiel, ist das schon seit Jahren Standard, dass man Arterien legt unter Reanimation. Das ist schon echt praktisch. Also erstens sieht man die Qualität nochmal viel besser als mit dem CO2, also nochmal live. Man sieht auch, man braucht überhaupt nicht diskutieren über, ob jemand einen Puls hat oder nicht bei einer PEA, weil ich das halt live sehe, ob der einen Auswurf hat. Ich sehe vorher den Auswurf, wenn ich drücke, und danach sehe ich, ob da einer ist oder nicht. Also das hat schon sehr viel Potenzial, und ich denke, das ist eine von den Maßnahmen, wo ich gesagt habe, das ist über Advanced Life Support. Das wird man, also wäre meine Interpretation, jetzt in den nächsten Jahren von hochprofessionellen Teams erwarten. Das erwarte ich mir zum Beispiel jetzt für meinen Bereich, jetzt, wo ich jetzt im Luftrettungsgame so ein bisschen bin, erwarte ich mir, dass das unser Standard wird. Würde ich mir ja zumindest erhoffen, und ich glaube, das ist auch machbar. Das erwarte ich mir auch von einer Notaufnahme eines gewissen Levels, dass die sagen, hey, wir machen eine Reanimation im Schockraum. Also wenn das jetzt ein Konzept ist, das man macht, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass man da eine Arterie legen kann. Heißt aber auch, man braucht mehr Personal und Leute, die das können.
Ich muss vielleicht meinen Satz gegenüber der Anästhesie ein bisschen revidieren. Eine Arterie rettet kein Leben.
Ja, das stimmt. Da hast du völlig recht. Ich würde es vielleicht anpassen und sagen, der ZVK rettet selten Leben. Aber auch da, ne, Massivtransfusion, eine Schleuse irgendwo, das ist natürlich schon eine schöne Sache. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Arterie einen größeren Platz in der Akuttherapie hat, als ich es vielleicht auch selber dachte in den letzten Jahren. Und zwar auch ehrlicherweise prähospital. Nicht nur beim Intensivtransport, sondern wirklich beim kritisch Kranken. Da gibt es auch Diskussionen, das ist jetzt nicht Reanimationsleitlinie, beim Schädelhirntrauma, dass man Hypotension bei der Narkose vermeidet und so weiter und so fort. Ich bin gespannt. Ich glaube schon. Und die Technik ist nicht so schwer, wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt und das jetzt nicht zum ersten Mal macht um 3 in der Nacht beim untrainierten Team, dann kann das auch innerhalb von einer Minute oder so erledigt sein oder zwei. Eine Zeit, die vielleicht sinnvoll sein kann. Und im Rahmen der Reanimation, glaube ich, wenn man das Personal hat, das ist jetzt nichts für ein Zweier-Team, ja, oder auch nichts für ein Dreier-Team. Aber wenn du dann adäquates Team hast mit genug Leuten, dann ist das was man frühzeitig machen kann, glaube ich.
Dann, ich möchte ja lernfähig bleiben. du hast schon gesagt, Blutdruckmessung, Ziel ist der diastolische Druck größer gleich 30 Millimeter Hg.
Genau.
Systolisch haben Sie, glaube ich, auch Angaben gemacht von 50 Millimeter Hg. Habe ich das richtig gelesen? Beziehungsweise, nee, stopp, ich muss korrigieren. 50 Millimeter Hg, wenn es kleiner ist, soll man Thoraxkompressionen erwägen.
Oh, das ist nämlich der Punkt. Also zumindest jetzt, aber da bin ich jetzt kein Experte, muss ich sagen. Ich habe jetzt die Erfahrung, dass diese systolischen Drücke sehr unterschiedlich sind in der Messung unter laufender Reanimation. Aber der diastolische, den kriegt man ganz gut quasi gemessen. Hängt auch davon ab, ob die jetzt radial liegt, zum Beispiel die Arterie, oder femoral. Das macht tatsächlich gerade im Schockzustand einen Unterschied. Aber ja, beim Blutdruck unter 50 soll man drüber nachdenken, dass man mit der Reanimation beginnt. Woher kommt das? Das ist der Bereich, den die Leitlinien als highly monitored environment irgendwie beschreibt. Also quasi klassischerweise eine Intensivstation oder irgendjemand oder einen Schockraum, wo jemand mit einer Arterie liegt und gerade jetzt schlecht wird. Da war ja immer so die Frage, ab wann fange ich jetzt an, den zu drücken? Na, wenn der jetzt plötzlich Asystol ist, klar, drücke ich den. Wenn der plötzlich was, also wenn der Druck weg ist, aber was ist, wenn einer, der immer weiter mit dem Druck abfällt, ja, oder einen 60er Druck hat, einen 50er, einen 40er Druck, irgendwo mal fängt man schon an, aber es gab irgendwie nicht so einen richtigen Anhalt. Und die sagen jetzt, okay, ab einem Druck von 50 soll man das erwägen, wenn Interventionen nicht funktionieren. Also da wird man wahrscheinlich Katecholamine geben oder was auch immer man glaubt, was der Ursache von der Hypotension ist. Und sicher auch von der Klinik abhängig, wenn der Mensch mich jetzt gerade anschaut und sagt, hey, mir ist ein bisschen schwindelig und einen 50er Druck hat, dann würde ich den vielleicht noch nicht drücken. Aber wenn der jetzt zum Beispiel da intubiert rumliegt, kann man sich das gut überlegen. Und dann sagen sie auch noch so ein fancy Ding, wo ich gespannt bin, wie das in der Realität dann umsetzbar ist, ist, dass sie sagen, in so einer Situation sollte man am Anfang eher niedrigere Adrenalin-Boli geben, also 50 bis 100 Mikrogramm, also ein 20stel bis ein 10stel der Dosis, bis man ein Milligramm erreicht hat und erst dann quasi wieder milligrammweise geben, auch schon im Reanimationsalgorithmus. Warum? Weil wir sehen, wenn jemand noch in dieser, sagen wir mal, in diesem Periarrest-Arrest-Bereich ist und auf Intensiv sieht man das ja, wenn man denen dann Hochdosis-Katecholamin quasi Push reinknallt, dann explodieren die manchmal mit dem Blutdruck. Also dann wird halt der 40, 50er Blutdruck plötzlich ein 280er und so richtig gut ist das wahrscheinlich für die Perfusion jetzt insgesamt auch nicht. Und deshalb empfehlen die niedrigere Dosen wahrscheinlich pragmatisch, würde ich einfach 100 Mikrogramm geben, also quasi ein Zehntel von dem Adrenalin. Das könnte man sogar mit dem aufgezogenen 1 auf 10 Adrenalin gut aus der Hand machen. Würde ich jetzt wahrscheinlich so vom Gefühl her
sagen. Man muss schon sagen, wir sind jetzt wirklich in den erweiterten Maßnahmen, weil das ja jetzt schon sehr differenziert und sicherlich auch für alle Teams nicht stemmbar.
Nee, und das beschreiben die auch wirklich quasi so im Intensivsetting. Und auch da muss man sagen, das haben die ja schon bisher gemacht. Also nicht so, dass jetzt jeder, der einmal kurz einen 50er Druck hat, sofort ein Milligramm Adrenalin bekommen hat. Also das auch da wurde schon differenziert gearbeitet und das haben die jetzt quasi nochmal angepasst. Was irgendwo zwischen Basic und erweiterten Maßnahmen ist es dieser Ziel-ETCO2, wo die sagen, er soll größer als 25 mm Hg sein, als Zeichen quasi der effektiven Reanimation. Und das kommt daher, dass man, also unter anderem daher, dass man sagt, wir wissen, dass das auch bei einer formal korrekten Druckposition wir häufig nicht das Herz gut komprimieren, sondern quasi den linksventrikulären Ausflusstrakt, also dort, wo das Blut eigentlich raus soll, komprimieren. Und das können 2-3 Zentimeter anderer Druckpunkt können das schon sein. Und das ist halt anatomisch bei den Leuten unterschiedlich. Und wenn wir jemanden, egal wie gut wir den reanimieren, immer seinen Ausflusstrakt komprimieren, dann wird der, hat der kein Outcome. Ja, dann wird er halt quasi nicht perfundiert. Und wenn man sieht, dass das CO2 über 25 ist, dann kann man davon ausgehen, dass die Reanimation effektiv ist. Vielleicht nicht ganz so gut wie der diastolische Blutdruck, aber trotzdem ein guter Parameter, wenn man eben zum Beispiel keine Arterie hat oder die Technik nicht verfügbar hat. Und das ist was tatsächlich sinnvoll ist. Und deshalb macht das CO2 auch bei Maskenbeutelbeatmung und auch bei supraglottischen Atemwegen absolut Sinn, weil mir geht es da nicht um die Lage des Endotrachealtubus. Das ist schon auch ganz cool, dass man weiß, dass der richtig liegt, aber quasi wirklich die Effektivität der Reanimation auch schon frühzeitig zu prüfen. Also das, wenn ich mir alle eine Sache wünschen darf, dann, dass man ab jetzt immer aufs Ziel ETCO2 schaut. Und wenn es richtig cool läuft, dann kriegen die noch eine Arterie. Aber das sind dann, wie du sagst, das müssen die Teams halt auch stemmen. Equipment, Ausrüstung, Personal, Erfahrung.
Genau, die Erfahrung, glaube ich, ist da sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt. Kurz noch, gibt es bei den Kindern Neuigkeiten?
Ich rate mal schnell durch, nichts Dramatisches. Bisschen was zu Krampfanfall, sind ein paar Dosierungen angepasst worden. Es gibt eine größere Tabelle mit Vitalwerten, wenn man sich das nochmal anschauen will. Die war beim letzten Mal sehr, sehr übersichtlich. Bei den Säuglingen gab es ja mal so eine Überlegung, dass man mit zwei Fingern einfach von oben drückt, so diese, ja, halt Zwei-Finger-Druck-Methode, die wird nicht mehr empfohlen, sondern diese Umschließungstechnik, dass man quasi das Kind quasi den Thorax umschließt mit beiden Händen und dann mit den Daumen beidseits drückt. Auch das ist das, was man eigentlich eher schon gemacht hat bisher, häufig gemacht hat. Und dass die Defi-Patch-Position bei Kindern unter 25 explizit als AP-Position empfohlen wird, also vorn, hinten, nicht antero.
Also ganz kurz unter 25 Kilogramm, nicht, dass jetzt hier irgendwelche Fehlinterpretationen kommen.
Ja, danke für die Ergänzung, genau. Also für alle Kinder unter 25, also eigentlich alles, was wir wirklich als Kinder so sehen würden, da wird diese Defi-Patch-Position empfohlen. Und bei den ganz Kleinen, bei den Neugeborenen, wird jetzt nochmal mehr betont, das basiert auch schon auf anderen Leitlinien, dass man das Abnabeln möglichst verzögern soll. Also nicht dieses Kind ist schlecht, zack, sofort abnabeln, sondern dass man das, wenn es irgendwie geht, mindestens eine Minute rauszögert. Dann gibt es noch so Feinheiten mit Ausstreichen oder nicht und bei Frühchen nicht und bei anderen vielleicht eventuell schon und so. Kann man sich durchlesen, wenn man da in das tief einsteigen will. Für uns relevant, man würde auch, wenn das Kind schlecht ist, wenn es irgendwie machbar ist, das nicht gleich abnabeln, wenn allerdings Maßnahmen wie Beatmung und Wärmeerhalt und so weiter dadurch behindert sind, weil es räumlich einfach nicht geht, dass ich das Kind quasi angenabelt versorge, dann ab damit, dann muss es trotzdem, dann geht es um diese lebensrettenden Maßnahmen trotzdem, aber da gibt es anscheinend, gibt es auch eine große Community, die sich da sehr bemüht, so im geburtshilflichen Setting, das hat es jetzt auch da reingeschafft, genau.
Wir haben eben kurz schon über Double Sequence Defibrillation gesprochen, die es nicht in die Empfehlung geschafft hat. Gibt es für dich noch andere Punkte, die du erwartet hättest oder die dich etwas traurig stimmen, wie auch immer, dass sie nicht den Weg in die Empfehlung gefunden haben?
Also eine Sache finde ich ein bisschen komisch, warum die fehlt, nämlich dass der sonografische Pulscheck fehlt. Das ist wirklich was technisch total einfach ist. Und einerseits schreiben die beim Sono, man kann damit eine Tubuslage kontrollieren, was auch nicht so schwer ist, aber schon was eher fancy ist, was jetzt nicht, würde ich sagen, der Standard-Ultraschall-Anwender locker kann. Aber einen Schallkopf auf ein Gefäß halten quer und einfach schauen, ob der pulsiert unter Reanimation und dann beim Rhythmuscheck, das geht wirklich einfach und ist viel, viel effektiver, finde ich persönlich, als jetzt diese Tasterei, die man da so hat. Wundert mich, dass dazu nicht mal ein Kann drinnen steht. Vielleicht fehlt da die Evidenz, da bin ich tatsächlich nicht in der Ultraschallliteratur so tief drinnen. Und was verständlicherweise noch nicht drinnen steht, ist diese intramuskuläre Adrenalingabe. Da gab es eine Studie, wo die, glaube ich, 4 oder 5 Milligramm IM als Erstangriff gegeben haben, also Hochdosis, und die so ein bisschen besseres Outcome hatten, aber
da fehlt doch die Studienlage.
Da fehlen die Daten dazu. Und auch das, was manchmal so High-Level-Intensivstationen oder Bereiche machen, dass sie statt bolusweise Adrenalin das als Perfusor geben, also nicht alle 4 Minuten 1 Milligramm, sondern quasi über 4 Minuten 1 Milligramm oder ein bisschen höhere Dosen, also quasi dauerhafte Adrenalingabe, was irgendwie logisch ist. Aber dafür gibt es halt leider keine Menschendaten. Und deshalb verstehe ich, dass es nicht drinnen steht. Ich hätte es cool gefunden, wenn es so als Option im Forschungsbereich drinsteht, aber so be it. Da bin ich natürlich jetzt auch nicht der Reanimationsforscher, um das wirklich zu beurteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in ein paar Jahren dann durchaus interessant wird, gerade wenn wir jetzt Arterien haben, dass man das dann nochmal besser evaluieren kann.
Ja, und wir wollen in ein paar Jahren ja dann auch wieder über Neuigkeiten
reden. Oh ja, genau.
Und also insofern können die noch gar nicht alles reinnehmen.
Ja, und man sieht auch bei ganz vielen von diesen Sachen, da geht es wirklich um Feinheiten. Also niemand, der jetzt nach den 2020er Leitlinien reanimiert, macht es jetzt schlecht. Ich glaube, wenn ich mir eine Sache merke, ist, würde ich sagen, das mit dem CO2, diese Effektivität der Reanimation, dass die wirklich zentral ist. Alles andere sind Details und vielleicht dieser Vector-Change, dass man dran denkt, auch wenn die Evidenz da nicht so super ist, aber dass man dran denkt, hey, wenn ich den dreimal schock und das bringt nichts, vielleicht schaue ich nochmal, wie die Defi-Patch-Position ist und passe die nochmal an oder ändere sie nochmal.
Prima. Haben wir was Wichtiges deiner Meinung nach vergessen?
Nö, macht euch keinen Stress. Reanimation ist immer Teamgeschäft und wir machen das jetzt schon gut und wir machen es auch weiter gut. Aber man kann da natürlich jetzt immer schön viel Zeit verbringen in Nachtdiensten und sich da die Algorithmen im Detail nochmal ranschauen.
Ich werde versuchen, noch etwas zusammenzustellen, dass wir euch die wichtigsten Infos, vor allem euer Flowchart, bei uns auf der Homepage verlinken.
Sehr gern.
Dass ihr da nochmal nachlesen könnt. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du uns so frisch die neuesten Neuigkeiten präsentierst, dass wir das jetzt direkt weitergeben können. Martin, vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Hat wieder total Spaß gemacht. Ich freue mich jedes Mal.
So, das waren die neuen ERC-Guidelines. Wie immer freuen wir uns über Feedback von euch. Was haltet ihr von den Neuerungen? Es ist ja nichts weltbewegend Neues, völlig anderes, aber ein paar interessante Details hat es schon, finde ich.
Und wie im Interview erwähnt, falls ihr mal eine komplette Folge zur ERC-Guidelines haben möchtet, lasst es uns wissen. A haben wir ja mal gemacht, aber ERC so noch nicht.
In den Shownotes haben wir noch die Homepage von Notfallgurus verlinkt und das PDF, vor allem mit dem Algorithmus, mit dem neuen.
Und noch den Artikel zur Traumareanimation.
Das findet ihr in den Shownotes und auch auf unserer Homepage.
Und nicht vergessen, in wenigen Tagen kommt auch schon die nächste reguläre Folge, die auch sehr empfehlenswert ist.
Gut, in diesem Sinne, eine schöne Woche.
Macht es gut.